Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm der erste Tarifvertrag von Ryanair in Deutschland. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Und Schweden, in diesem Jahr Partnerland der Hannover Messe, die am Montag beginnt. Und das ist kein Zufall. Denn die Skandinavier gelten als besonders innovationsfreundlich und weit vorne bei der Digitalisierung, auch in der Produktion und in der Vernetzung von Maschinen. Was die Schweden zu bieten haben, auch auf der Industriemesse, mehr dazu gleich. Digital vernetzte Fabriken, die effizienter und möglichst auch kostengünstiger arbeiten, das ist auch das Thema des Autobauers, der neben Hannover seinen Sitz hat, also bei Volkswagen in Wolfsburg. Denn in Sachen Digitalisierung hat auch VW, wie andere deutsche Autobauer auch, Nachholbedarf. Mit Microsoft wurde bereits eine Zusammenarbeit vereinbart und nun soll auch der amerikanische Internetkonzern Amazon helfen. Dietrich Mohaupt erklärt, um was es geht.
Nach der Automotive Cloud in Kooperation mit Microsoft jetzt also die Industrial Cloud und wieder ist mit Amazon ein US-Gigant Partner des VW-Konzerns. Bei dem Schulterschluss mit Microsoft ging es um Fahrzeugvernetzung, autonomes Fahren und um digitale Mobilitätsdienste. Diesmal steht die Integration der Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus sämtlichen 122 Fabriken und den Verwaltungen des VW-Konzerns auf der Tagesordnung. Das soll helfen, Abläufe und Produktionsprozesse zu optimieren, um Kosten zu sparen. VW will nämlich viel Geld ausgeben für die Transformation zur Elektromobilität, kündigte Vorstandsboss Herbert Diess bei der Jahrespressekonferenz Mitte des Monats an.
Bis 2028 bringt der Konzern fast 70 neue E-Modelle auf den Markt, statt 50 wie bisher geplant. Dafür investieren wir allein bis 2023 mehr als 30 Milliarden Euro und elektrifizieren unser Portfolio in allen Fahrzeugsegmenten.
Der Konzern müsse mit seinen Autos deutlich mehr Geld verdienen, um das leisten zu können, so Diess weiter. Und das soll mit Hilfe der Industrial Cloud einfacher werden. Server weltweit verknüpfen, dort gespeicherte Daten zentral verarbeiten. Amazon liefert dafür offenbar Kapazitäten, die VW dringend braucht. Aktuell arbeiten Fahrzeugfabriken des Konzerns in aller Welt und auch angebundene Zulieferer mit teils völlig unterschiedlichen Softwaresystemen. Das führt in der Wolfsburger Zentrale immer wieder zu Schwierigkeiten, zum Beispiel bei der Übersicht über aktuelle Fahrzeugauslieferungen oder den Status von Montagebändern. Da schlummere ein großes Effizienzpotenzial, meint Stefan Bratzel, Experte für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule für Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Produktion ist nach wie vor bei den Automobilherstellern der Kern ihrer Wertschöpfung. Und wer es dort schafft, zu niedrigeren Kosten zu produzieren, hat enorme Vorteile. Und solche Webservices, das Outsourcing solcher Dienstleistungen kann natürlich sehr stark dabei helfen.
Vor allem für die Autozulieferer könnte die neue Softwareplattform des VW-Konzerns ein echtes Problem werden, glaubt Stefan Bratzel. Die Hersteller hätten bereits in den vergangenen Jahren immer mehr Daten über Produktionsabläufe und Entwicklungen bei den Zulieferern verlangt. Dieser Trend zum gläsernen Zulieferer könnte sich jetzt weiter verstärken.
Im Falle der Integration in eine solche Plattform wäre sicherlich dieser Prozess eines gläsernen Lieferanten noch stärker ausgeprägt. Im positiven Sinne könnte eine stärkere Bindung zu dem Lieferanten hergestellt werden, indem sehr effizient zusammengearbeitet wird. Im negativen Sinne lässt er sich sicherlich dadurch auch noch besser kontrollieren und auch dirigieren.
Volkswagen hat sich mit der Industrial Cloud eine Mammutaufgabe gestellt. Mittelfristig sollen rund 220 IT-Experten des Konzerns gemeinsam mit Amazon-Experten in mehreren IT-Entwicklungszentren an der Umsetzung arbeiten. Ziel ist es laut VW, die Industrial Cloud und erste konkrete Dienste und Funktionen bereits Ende 2019 in Betrieb zu nehmen.
Zur Kooperation von Volkswagen und Amazon war das Dietrich Mohaupt. Die Produktion soll also kostengünstiger werden bei VW, auch weil die Umstellung auf Elektromobilität ja Milliardeninvestitionen erfordert. Eine Mammutaufgabe, bei der sich der VW-Chef ja auch mehr Unterstützung aus Berlin wünscht. Und da scheint er offene Türen einzurennen, denn Finanzminister Olaf Scholz, der nennt im FAZ-Interview heute tatsächlich es als industriepolitisch wichtig, die derzeit begrenzte Förderprogramme für die E-Mobilität zu verlängern. Einordnen möchte ich das nun mit meiner Kollegin Silke Hane hier bei mir im Studio. Lässt sich das denn als Entgegenkommen interpretieren?
Also es wirkt erst einmal so, vor allem weil die FAZ auch meldet, dass sich Olaf Scholz vergangene Woche mit VW-Chef Herbert Diess getroffen hat, der sich ja zuletzt für eine Förderung vor allem von batteriebetriebenen Autos stark gemacht hatte. Allerdings hat Scholz die Verlängerung der Förderung der steuerlichen schon einmal in Aussicht gestellt. Das war Mitte Februar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, also gleiches Verlagshaus. Das Thema gewinnt aktuell aber enorm an Fahrt. Zum einen haben wir zuletzt mehrere Autobauer gehabt, die Sparprogramme und Stellenstreichungen angekündigt haben, um den Wandel zu schaffen. Anfang der Woche ist eine Regierungskommission damit gescheitert, ausreichend Vorschläge für mehr Klimaschutz im Verkehr zu machen. Zur Stunde will das EU-Parlament strengere CO2-Grenzwerte bis 2030 eventuell beschließen. Das bedeutet, die Autobauer müssen die CO2-Ausstöße ihrer Flotten drücken. Ja, und die Politik hat ja jahrelang mehr Elektroautos gefordert. Die kommen jetzt in diesem und nächsten Jahr in größerer Zahl auch von deutschen Herstellern auf den Markt. Und ich denke, da liegt der Schluss einfach nahe, dass man denen die gleichen Vorteile gewähren will wie auch ausländischen Autobauern und nicht im Moment der Marktreife ihrer E-Autos den Förderteppich sozusagen unter den Füßen wegziehen will.
Wenn wir uns diese Förderinstrumente jetzt mal anschauen, was hat Scholz denn jetzt konkret vor?
Also Scholz hat sich ganz konkret auf die steuerliche Förderung bezogen, die bis 2021 läuft und für Elektroautos und Hybridautos gilt. Es gibt genau eine steuerliche Begünstigung, auf die das zutrifft, und die dreht sich um Dienstwagen. Seit Anfang des Jahres gilt eine neue Regel. Wer einen Dienstwagen hat und den auch privat fährt, der muss 0,5% statt 1% des Listenpreises monatlich als sogenannten geldwerten Vorteil versteuern, wenn der Dienstwagen ein E-Auto ist oder ein Hybridauto, das mehr als 40 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Bisschen kompliziert. Das sollte ursprünglich am 31. Dezember 2021 auslaufen. Aus dem Finanzministerium ist jetzt eben zu hören, dass inzwischen ein Gesetzentwurf in Arbeit ist, um diese Maßnahme zu verlängern. Es kann sein, dass die Hybride dann mehr rein elektrische Fahrleistung aufweisen müssen. Das Ganze ist auch noch in der Abstimmung mit oder ist noch nicht mit den anderen Ministerien abgestimmt. Nach allem, was aktuell zu erfahren ist, geht es hier auch nicht um die Kfz-Steuer. Die muss 10 Jahre lang nicht zahlen, wer bis Ende 2020 ein reines E-Auto anmeldet. Wie es um diese Verlängerung der steuerlichen Förderung steht, das war heute nicht in Erfahrung zu bringen.
Und dann gibt es ja auch noch die Kaufprämie, also einen Umweltbonus, den man pauschal bekommt, wenn man ein E-Auto kauft. Wie steht es denn darum?
Genau, das sind aktuell 4.000 Euro für E-Autos und 3.000 Euro für Hybridautos, die Bund und Autozahler je zur Hälfte zahlen. Die Förderung wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gewährt und soll Mitte des Jahres auslaufen. Allerdings sind die Fördermittel noch längst nicht ausgeschöpft, so heute das Bundeswirtschaftsministerium. Und es hat auch gesagt, die Verlängerung dieser Prämie, die werde geprüft, also das noch unkonkreter.
Es sieht ja jetzt schon so aus, dass die Regierung bei der Verkehrswende voll auf E-Autos setzt. Zu Recht?
Kommt drauf an, wen man fragt. Umweltverbände fordern, dass auch andere Mobilitätsträger stärker gefördert werden. Olaf Scholz und VW reden ja vor allem von batterieelektrischen Autos. Toyota und andere asiatische Hersteller setzen auch noch auf die Brennstoffzelle. Aber im Sinne der deutschen Industrie ist es sicherlich, denn da lässt sich die Stückzahl sehr schnell hochfahren. Das wäre auch für die internationalen Zusagen zum Thema CO2 gut, die die deutsche Regierung gemacht hat.
Silke Hane war das. Vielen Dank für diese Einschätzung. Vernetzte Produktionsabläufe, so wie sie sich Volkswagen in Zukunft vermehrt wünscht, sind auch das Thema auf der Hannover Messe, die am Montag beginnt. Und auch die künstliche Intelligenz wird mal wieder Einzug halten auf der Industrieschau in Hannover. Voraussetzung für all das wird in Zukunft natürlich der superschnelle neue Mobilfunkstandard 5G sein, aber auch Innovationsfreude. Wie die aussieht, sollen in diesem Jahr Aussteller aus Schweden vormachen, aus dem Partnerland der diesjährigen Hannover Messe. Alexander Budde dazu.
Michael Alefs leitet die Smart Cities Initiative von ABB Deutschland. Auf der Hannover Messe will das schwedisch-schweizerische Technologieunternehmen von kommender Woche an digitale Lösungen vorstellen, die Städte grüner machen, indem sie mit der Luftverschmutzung auch das Klimagift CO2 reduzieren. Als besonders gelungenes Beispiel beschreibt der weltgrößte Hersteller von Ladeinfrastruktur ein Pilotprojekt in Schwedens fünftgrößter Stadt Västerås.
Mit dem hiesigen lokalen Energieversorger in Västerås haben wir dann die einzelnen dezentralen Energieversorgungen, die der Betreiber hat, in einer neuen Betriebsumgebung zusammengeführt. Das sind Batteriespeicher, das sind konventionelle Kraftwerke, das sind Wasserkraftwerke, das ist Fernwärme. Also durch diese Bündelung dann auch diese neue Transparenz zu haben und dann zu gucken, wo müssen wir Energieressourcen sparen, wo können wir optimieren, wo brauchen wir welche Energie.
Das erste nordische Partnerland der Messe hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Schweden will Verbrennungsmotoren ab 2030 komplett verbieten. Das Who is Who aus Politik und Wirtschaft wird in Hannover erwartet. Unter anderem will der Netzwerkausrüster Ericsson zeigen, wie der neue Mobilfunkstandard 5G neue Lösungen und Geschäftsmodelle in der industriellen Fertigung ermöglicht. Mit Deutschland hat Schweden einige Standortnachteile gemeinsam. Auch das dünn besiedelte Schweden mit seinen knapp 10 Millionen Einwohnern ist ein Hochlohnland. Wie Deutschland leidet es unter Fachkräftemangel. Doch Schweden hat sich viel früher als Deutschland entschieden, auf die Chancen des digitalen Wandels zu setzen und die Infrastruktur entsprechend ausgebaut. Heute haben selbst die abgelegenste Schäreninsel und selbst das kleinste Unternehmen Zugang zum schnellen Internet. Ob Spotify, Tetra Pak oder Minecraft, viele Innovationen kommen aus Schweden, wo Marktbedürfnisse schneller erkannt werden als anderswo.
Schweden ist ein Sozialstaat und das führt dazu, dass die Menschen es wagen, Risiken einzugehen. Wenn du zum Beispiel eine Firma gründest und das funktioniert nicht, dann gibt es ein Sicherheitsnetz, das dich auffängt. Und die Lust am Risiko ist eben die Grundlage jeglicher Innovation.
Und das macht man Risiken, das ist Grund für Innovation.
Sagt Anna Lieberg. Sie ist Geschäftsführerin von Business Sweden Germany und Handelsbeauftragte in Deutschland. Flache Hierarchien im Arbeitsleben ermutigen Mitarbeiter, Ideen einzubringen, aber auch auf lehrreiche Fehler hinzuweisen. Die Schweden vertrauen ihren Behörden und ihren Unternehmen, dass sie mit Daten korrekt umgehen.
Ganz Schweden ist im Grunde ein Testfeld, weil die Schweden gern neue Techniken ausprobieren. Es ist kaum noch Bargeld im Umlauf, fast alle Schweden sind online. Also in Schweden wird viel ausprobiert, was anderswo so nicht möglich wäre.
Deutschland ist Schwedens mit Abstand wichtigster Handelspartner. 1.000 deutsche Firmen sind in Schweden aktiv. In Deutschland beschäftigen 1.300 schwedische Unternehmen über 120.000 Mitarbeiter. Die vor 2 Jahren begründete Innovationspartnerschaft bei Zukunftsfragen wie Mobilität, Gesundheit, Energieversorgung und Digitalisierung will Botschafter Per Töresson gern vertiefen.
Wir sind ja sehr exportorientiert und ich glaube, wir brauchen vor allem in Europa mehr Zusammenarbeit, nicht weniger, sondern wir müssen in Europa diese World Champions aufbauen. Man muss die Regeln anpassen, weil Konkurrenz innerhalb Europa ist heutzutage nicht mehr so relevant. Man muss wirklich auf die Welt schauen,
sagt der schwedische Außenminister im Beitrag von Alexander Butte. Nach langem Streit mit der Gewerkschaft Verdi bezahlt die Deutsche Post ihre Paketzusteller künftig wieder nach den gleichen Tarifregeln mehr. Dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Ursula Menzel.
Man habe sich auf einen neuen Haustarifvertrag geeinigt, teilten die Deutsche Post und Verdi mit. Die umstrittenen 46 Töchter werden aufgelöst. Für deren rund 13.000 Mitarbeiter gilt vom 1. Juli an der Haustarifvertrag. Bisher wurden diese Mitarbeiter nach Regeln der Logistikbranche bezahlt und bekamen daher zumeist weniger Geld als ihre Kollegen von der Bonner Konzernmutter. Der neue Tarifvertrag gilt für deutlich mehr als 140.000 Menschen in Deutschland, die im Brief- und Paketgeschäft arbeiten. Das Europaparlament in Straßburg stimmt in diesen Minuten über ein Verkaufsverbot für Einwegprodukte aus Plastik ab. Das Verbot von zum Beispiel Trinkhalmen, Geschirr oder Wattestäbchen soll ab 2021 gelten. Geplant ist ferner, dass bis 2029 mindestens 9 von 10 Plastikflaschen getrennt gesammelt werden müssen. Außerdem wird festgelegt, dass neu verkaufte Plastikflaschen bis 2025 zumindest 25% aus recyceltem Material bestehen müssen. Hersteller sollen außerdem verpflichtet werden, sich an den Kosten von Reinigungsaktionen etwa an Stränden zu beteiligen. Die privaten Anbieter in der Altenpflege machen gegen einen allgemeingültigen Tarif für Löhne und Gehälter in ihrer Branche verfassungsrechtliche Bedenken geltend. Der BPA-Arbeitgeberverband stellte heute in Berlin ein entsprechendes Gutachten des früheren Richters am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio vor.
Es hängt völlig davon ab, was der Gesetzgeber tut, wenn er es tatsächlich machen würde, dass er einen Außenseiter-Tarifvertrag zur Grundlage einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung branchendeckend macht, dann würde ich sagen, wäre das nach meiner Einschätzung verfassungswidrig, auch nach der Einschätzung des Bundesarbeitsgerichts. Ich habe da jetzt keine Außenseiterposition.
Eingriffe des Staats in die Tarifautonomie seien nur zu begründen, wenn damit unfairer Wettbewerb unterbunden werde, so die Fabio weiter.
Ursula Mense, vielen Dank. Sind Matratzen etwas anderes als Kleidung? Nein, sagt der Europäische Gerichtshof. Eine online gekaufte Matratze kann auch dann zurückgegeben werden, wenn die Schutzfolie nach der Lieferung entfernt wurde. Das Widerrufsrecht gelte auch in diesem Fall. Eine richtungsweisende Entscheidung für den gesamten Onlinehandel, meint der Experte, den Tonja Koch dazu befragt hat.
Innerhalb von 14 Tagen dürfe der Käufer nicht in der Ausübung seines Widerspruchsrechts behindert werden. Denn er habe online eben keine Möglichkeit, die Ware vor Vertragsabschluss zu sehen. Allerdings müssten Verbraucher Vorsicht walten lassen, erläutert Michael Sittig, Rechtsexperte bei der Stiftung Warentest.
Die Matratze kann immer noch zurückgeschickt werden, auch wenn ich sie, sage ich mal, mehr als nur prüfe. Kann ich sie trotzdem zurückschicken? Mein Widerrufsrecht ist nicht ausgeschlossen. Aber der Händler kann dann irgendwann sagen, hey, du solltest die nur prüfen, nicht schon 2 Wochen lang komplett rund um die Uhr benutzen. Und dann kann der Nutzungsersatz für das übermäßige Gebrauchen verlangen.
Auch der Europäische Gerichtshof betont in seinem heutigen Urteil, dass der Verbraucher für den Wertverlust einer Ware haften muss, wenn er diese in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit über Gebühr beansprucht. Dem Matratzen-Onlinehandel aber scheint das Verbraucherverhalten überwiegend keine Probleme zu bereiten. Wochenlange Testphasen seien auf dem Matratzenmarkt inzwischen gängige Werbestrategie, Michael Sittig.
Es gibt sehr viele Online-Händler, die bisher schon nicht nur die 2 Wochen Widerrufsfrist eingeräumt haben, sondern die auch 100 Tage Probeschlafen oder dergleichen gewährt haben und man innerhalb dieser 100 Tage dann, wenn man nicht zufrieden war, die Matratze zurückschicken konnte und sogar die Kosten für die Rücksendung, ist ja auch nicht ganz billig, nicht übernehmen musste. Also das machen viele Online-Matratzenhändler allein deswegen, weil viele Verbraucher sonst die Matratze überhaupt gar nicht online bestellen würden.
Der Europäische Gerichtshof geht davon aus, dass es für gebrauchte Matratzen einen Markt gibt. Jeder, der in einem Hotel nächtige, schlafe eben auf einer gebrauchten Matratze, argumentiert der Gerichtshof. Und das bedeute, es sei für den Händler zumutbar, die zurückerhaltene Ware zu reinigen und sie erneut unter geänderten Vorzeichen in den Handel zu bringen. Matratzen seien eben nicht anders zu behandeln als Kleidungsstücke. Auch diese dürften selbstverständlich anprobiert werden und ohne Angaben von Gründen zurückgesendet werden. Diese Möglichkeit habe die Europäische Union ausdrücklich eingeräumt, betont der EuGH. Und zwar ungeachtet dessen, dass die Kleidungsstücke mit dem Körper in Berührung kommen. Insofern bedeutet das heutige Urteil des EuGH für den gesamten Onlinehandel eine richtungsweisende Entscheidung, Michael Sittig.
Es gibt Juristen und Händler, die der Ansicht sind, dass zum Beispiel online bestellte Badebekleidung, Unterwäsche nach Bruch des Siegels, dass in diesem Moment der Widerruf dieser Produkte schon ausgeschlossen sein sollte. Und insofern ist es unabhängig von der Matratze für den gesamten Onlinehandel eine wichtige Entscheidung.
Der EuGH stärkt Kundenrechte beim Online-Matratzenkauf, Tonja Koch berichtete, und Themawechsel. Es waren nicht nur, aber auch die Streiks bei Ryanair, die Mitschuld waren am Flughaus im vergangenen Sommer. Ein Arbeitskampf, der sich allerdings gelohnt hat, denn der irische Billigflieger musste sich einem tiefgreifenden Wandel unterziehen, nachdem sich Flugbegleiter und Piloten in ganz Europa nach und nach in Gewerkschaften organisiert hatten. In mehreren Ländern hatte sich Ryanair bereits geeinigt mit den Arbeitnehmern und jetzt ist auch der erste Tarifvertrag in Deutschland unter Dach und Fach mit dem Kabinenpersonal. Aus Frankfurt berichtet Brigitte Scholtes.
600 Euro mehr Grundgehalt im Monat und zusätzlich noch bis zu 250 Euro weitere Entgeltsteigerungen. Darüber freuen sich die 1100 Flugbegleiter in Deutschland, die bei Ryanair beschäftigt sind. Darunter sind allein 700 Leiharbeiter, die bisher nur nach Flugstunden bezahlt worden waren. Auf Eckpunkte hatten sich die Tarifpartner schon Anfang November geeinigt. Mehr Geld ist das eine, fast mehr noch aber freut sich Mira Neumeier, Verhandlungsführerin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, darüber, dass der irische Billigflieger überhaupt einen Tarifvertrag abgeschlossen hat.
Dieser erste Tarifvertrag für die Kabinenbeschäftigten in Deutschland ist auf jeden Fall ein großer Etappensieg und ein Meilenstein für die Beschäftigten bei Ryanair.
Denn der habe große Vorteile für die Beschäftigten.
Also einer der großen Eckpunkte ist, dass wir die Anwendung von deutschem Arbeits- und Sozialrecht vereinbaren konnten. Und das war bislang immer umstritten. Ryanair hat für alle Kabinenbeschäftigten in Europa irisches Arbeitsrecht angewendet, das in sehr großen Teilen schlechtere Bedingungen für die Beschäftigten festlegt.
Nach deutschem Recht aber gilt nun der Kündigungsschutz als auch eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Außerdem wurden Regeln eines Sozialplans vereinbart. Der soll greifen, wenn Stationen geschlossen oder einzelne Flugzeuge verlegt werden. Nicht zuletzt garantiert die Fluggesellschaft nun den Beschäftigten eine Mindeststundenzahl im Flugzeug. Die hatten lange Monate um einen Tarifvertrag gekämpft und deshalb mehrfach gestreikt, sowie Mitte September auch in Frankfurt. Da demonstrierten sie im Terminal mit Masken des Ryanair-Chefs Michael O'Leary vor den Gesichtern, aus Sorge vor Repressalien. Sie spielten aber auch darauf an, dass O'Leary einmal gesagt hatte, er presse seine Mitarbeiter aus wie Zitronen. Damals traten sie gemeinsam mit den Piloten in den Ausstand, denn auch die möchten ihr Arbeitsverhältnis auf eine tariflich festgelegte Grundlage stellen und hatten deshalb dreimal gestreikt. Damals sagte Ingolf Schumacher, Verhandlungsführer der Pilotenvereinigung Cockpit:
Wir haben sehr geringe Grundgehälter und im Vergleich sehr hohe flexible Zulagen. Das führt zu Ausfällen, wenn die Piloten zum Beispiel aufgrund von saisonalen Schwankungen einfach durchs Unternehmen nicht eingesetzt werden oder wenn sie schlicht krank sind.
Die Gehaltsstruktur dürfte geändert werden. Das zeigen die Eckpunkte eines Vertrags, auf die sich auch die Vereinigung Cockpit im Dezember mit Ryanair geeinigt hatte. Der bislang hohe variable Anteil am Pilotengehalt soll demnach reduziert und das Grundgehalt erhöht werden. Nun geht es noch um einen Sozialplan. Man sei noch in Gesprächen, teilte die Gewerkschaft mit, habe sich aber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ein Tarifvertrag soll eigentlich bis Ende des Monats vorliegen, auf jeden Fall aber so schnell wie möglich ist zu hören. In puncto Mitbestimmung jedoch zeigt Ryanair sich weiter stur, obwohl das Gesetz in Deutschland inzwischen entsprechend geändert wurde. Einen Betriebsrat müsse man nicht zulassen, glaubt Ryanair, denn man führe keinen Betrieb in Deutschland.
Über den ersten Ryanair-Tarifvertrag in Deutschland war das ein Beitrag von Brigitte Scholtes. Und wir schalten in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz, wo, obwohl es keine reguläre Zinssitzung gab, Frau Holz, Mario Draghi, der EZB-Präsident, das Marktgeschehen doch heute zumindest zeitweise beherrscht hat, oder?
Ja, eigentlich mehr als zeitweise. Und es gab verschiedene Botschaften von Draghi. Leider waren keine frohen Botschaften für Sparer dabei. Im Gegenteil, die Zinswende könnte bei einer stärkeren Konjunktureintrübung noch länger aufgeschoben werden. Das hat den Euro unter Druck gesetzt. Der Euro ist auf einen Dollar 12,45 gefallen. Die zweite Botschaft hatte dagegen beruhigende Wirkung. Die EZB prüft nämlich Erleichterungen für Banken. Banken müssen, wenn sie ihr Geld über Nacht bei der Zentralbank parken, einen Strafzins von 0,4% zahlen. Ziel ist es, die Banken zum Geldverleihen, nicht zum Geldparken zu bringen. Das geht aber inzwischen an die Substanz. Die EZB erwägt deshalb, die Lasten der Strafzinsen abzumildern. Das treibt Bankaktien kräftig nach oben. Papiere der Deutschen Bank sind mit einem Plus von 3% DAX-Spitzenreiter. Die Commerzbank für den MDAX mit einem Plus von 5% an.
Und wenn wir auf den DAX gucken, hat die Deutsche Bank denn dem DAX geholfen, nach oben gezogen?
Das war tatsächlich am Nachmittag der Fall. Der DAX hat sich dann aber schon wieder ins Minus verabschiedet, allerdings nur leicht, steht bei 11.410 Punkten. Es gab schwache chinesische Konjunkturdaten, aber noch stärker treibt der Brexit die Finanzmärkte um. Heute wird ja im britischen Parlament über mehrere Optionen abgestimmt, Ausgang völlig offen. An den US-Märkten geht es ebenfalls abwärts, der Dow Jones verliert 0,5%.
Ja, und dann spiegeln sich auf den Anleihemärkten auch die Konjunktursorgen, auch heute.
Allerdings sehr stark, sogar die meisten öffentlichen Anleihen verteuern sich bis zu 1,78 €. Die Umlaufrendite sinkt um 4 Basispunkte auf minus 0,13%. Die Suche nach Sicherheit hat sogar dazu geführt, dass der Bund zum ersten Mal seit 2,5 Jahren eine 10-jährige Anleihe mit negativer Rendite verkauft hat. Anleger mussten also fürs Geld verleihen Geld zahlen.
Infineon heute das Schlusslicht im DAX. Was steckt dahinter?
Infineon hat Anleger mit einer Gewinnwarnung geschockt und das ist die zweite schon in diesem Jahr. Die Aktien brechen um 6% ein. Der Chiphersteller hat sich auf die Autobranche fokussiert, bekommt die Probleme da voll zu spüren. In China hat die Autonachfrage nachgelassen. Die Weltkonjunktur hat sich abgekühlt. Deshalb würden Umsatzplus und die Profitabilität geringer ausfallen als bisher erwartet. Und das belastet die gesamte Chipbranche.
Ja, und dann fehlt uns nur noch der Preis fürs Gold.
Gold ist heute kein sicherer Hafen. Gold hat sich um 6 Dollar verbilligt auf 1.310 Dollar.
Vielen Dank nach Frankfurt an Dorothee Holz. Was wird aus den Bankenstiftungen, die Bankenkrise und die Kunst in Italien? Das ist eigentlich gleich ein Thema in Kultur heute bei meiner Kollegin Karin Fischer. Ich danke an dieser Stelle für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.